Morgen hier zu sein. Es ist schon länger, seitdem ich hier in Sängerwald war. Das letzte Mal, wo ich hier war, war ich mit dem ältesten Team aus Gera. Also es war 2015, denke ich. Es ist schon länger her und es ist schon lang her, seitdem ich hier gepredigt habe. Ja, ich heiße Rob, meine Frau Carol. Wir kommen aus Kanada. Wir sind vor 35 Jahren hier nach Deutschland gekommen, haben den Ruf Gottes nachgefolgt und freuen uns, dass wir hier in diesem Land sind und dürfte auch Gott einfach hier dienen. Ich möchte einfach Grüße ausrichten von unserer Gemeinde jetzt in Neustadt-Aisch. Wir sind seit 4 Jahren dort in der Gemeinde und jetzt bin ich eigentlich in Ruhestand, aktiver Ruhestand, aber die Gemeinde lässt euch auch grüßen. Ja, also eigentlich die Frau von der Gemeinde, Gründer, der damals die Gemeinde in Neustadt-Aisch gegründet hat, hat sich hier in Sängerwald bekehrt, hat sie erzählt. Also schon vor vielen Jahren, über 40 Jahre her. Schön, also das ist auch eine Freude. Ja, wir stehen gerade jetzt zwischen also die Auferstehung, also Ostersonntag und Christi Himmelfahrt. Und ich kann mich also einfach so vorstellen, dass die Jünger durch die Auferstehung ganz überrascht waren. Also sie waren schon von der Kreuzigung von Jesus überrascht, aber auch, dann auch von der Auferstehung. Und ich denke, dass sie einfach viele Fragen in sich hatten und wussten nicht, wie geht es überhaupt weiter. Und dann haben sie mit Jesus getroffen und kurz bevor Jesus im Himmel aufgefahren ist, haben sie einen Diskurs gehalten. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8 gibt es eine Fragestellung von den Jüngern. Sie fragten ihn, welche zusammengekommen waren. Und okay, sie stellten fest die Frage, es ist die Zeit, wo für Israel, dass die Königherrschaft wieder hergestellt wird. Und er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in den ganzen Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, die haben eigentlich jetzt die Frage gestellt, Herr, ist es jetzt die Zeit, wo deine Verheißungen wirklich vollendet werden, dass du als Messias jetzt deine Königschaft hier in Israel aufstellen wirst? Das war ihre Frage. Und Jesus' Antwort war, ja, eigentlich nur der Vater im Himmel weiß genau, wenn das stattfinden wird. Es ist nicht eure Sache, die Zeit zu erkennen, aber ihr habt einen Auftrag zu tun und dafür werde ich euch den Heiligen Geist schenken. Und eigentlich, sie sollten sich weniger über die Zeiten spekulieren und vielmehr um den Auftrag kümmern. Eigentlich hat Jesus schon vor der Kreuzigung seine Jünger vorbereiten wollen für das, was auf sie zukommt. Es gab einen längeren Diskurs in Johannes 14 bis 16, die wir lesen können, wo Jesus versucht hat, seine Jünger zu vorbereiten für das, was auf sie zukommt. Und wir lesen in Johannes Kapitel 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Euer Herz erschrecke nicht. Jesus erklärt, dass er eigentlich diese Welt verlassen wird. Er wird zum Vater gehen. Und er wird für die Jünger einen Wohnort bereiten. Und er wird nochmal zu ihnen kommen und wieder ihm dahin bringen, wo er ist. Auf anderen Bibelstellen wissen wir, dass nicht nur Jesus eine Wohnstätte für uns vorbereitet, aber er steht auch als Anwalt für uns vor dem Vater. Und er tut Fürbitte für uns. Die Jünger werden aber zurückbleiben. Und sie werden sogar in unruhiges Fahrwasser hineinkommen. Das ist jetzt schon also vor der Kreuzung und das haben sie irgendwie nicht in ihrem Blickwinkel gehabt. Und Jesus hat immer wieder versucht, ihm zu erklären, dass er sterben muss. Aber sie konnten es eigentlich nicht glauben. Sie haben einfach gemeint, ja, Jesus wird jetzt kommen und wird seine Königschaft hier in Israel aufstellen. Und sie konnten diese Kreuzung überhaupt nicht vorstellen. Und dann kam die Auferstehung. Und er wollte einfach jetzt seine Jünger vorbereiten für das, was auf sie zukommt. Sie werden ermutigende Zeiten erleben, aber auch Zeiten mit Spannungen, Herausforderungen und sogar Verfolgung. Aber sie sollen sich nicht erschrecken, sollen sie eigentlich getrost sein, weil Jesus ihnen den Heiligen Geist senden wird. Wir lesen in Johannes Kapitel 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagte, es ist zu eurem Vorteil, dass ich weggehe. Natürlich, das war für sie ein Verlust. Sie waren gewohnt, mit Jesus so enge Gemeinschaft zu haben über die letzten 3 Jahre. Und haben mit ihm zusammen gegessen und sie waren im Dienst unterwegs und haben viele Gespräche geführt. Und da war eine Freundschaft, wirklich eine Freundschaft entstanden. Und jetzt Jesus in seine physische Sein geht weg. Aber er sagt, es ist zum euer Vorteil, dass ich weggehe, weil dann sende euch den Heiligen Geist, der Tröster, und er wird euch helfen. Es wird euch eine neue Dimension eröffnet, was sie bisher nicht kannten. Und in Johannes 14, Vers 23, in diesem Diskurs, sagt Jesus Folgendes: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Durch den Heiligen Geist macht Gott Wohnung in uns. Und obwohl Gott in ihnen wohnt und sie durch den Heiligen Geist eine neue Dimension geöffnet wird, die gesamte Verheißung, die auf die Jünger zukommt, werden zuerst in die Zukunft vollendet. Also Jesus kommt in ihrem Herzen, also der Vater macht Wohnung bei ihnen durch den Heiligen Geist. Sie werden eine neue Dimension erleben durch den Heiligen Geist. Es kommt jetzt in eine übernatürliche Dimension hinein, aber die gesamte Vollendung dieser Verheißung kommt nicht. Deswegen leben wir auch heutzutage in einer Zwischenzeit. Schon jetzt, aber noch nicht. Also wir haben schon den Heiligen Geist, Jesus wohnt schon in uns, aber es kommt noch was auf uns zu. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir leben in einer Zwischenzeit jetzt zwischen der Zeit, wo Jesus im Himmel wieder aufgefahren ist und bis er wiederkommt. Und genau wo Jesus im Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, ja, ich werde wiederkommen. Und ich werde euch zu mir holen. Am Anfang des Jahres habe ich so den Eindruck gehabt, ich sollte mich mit dem ersten Petrusbrief befassen. Weil ich spüre, dass wir kommen in Zeiten schon, wo es diese spannende Zeiten, wo wir selber, ich glaube, vielleicht durch einige unruhige Fahrwasser hineinkommen werden als gläubige Menschen. Und bin ich dabei, durch diesen 1. Petrusbrief zu gehen, aber sind ein paar Verse hier, die mir aufgefallen ist, gleich am Anfang des Briefes. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und 4, wo es steht, gepriesen sei Gott, Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Das ist aus der Neue Genfer Übersetzung. Also, es steht hier, dass wir sind von Gott neu geboren durch die Auferstehung. Das heißt, wir sind vom Heiligen Geist neu geboren. Das ist, was eigentlich die Wiedergeburt heißt für uns als Christen. Nicht wie die Buddhisten und so weiter. Also, diese Art von Wiedergeburt haben wir nicht. Aber wir sind vom Geist neu geboren. Und dadurch macht Gott Wohnung in uns. Wir bekommen einen neuen Status als Kinder Gottes mit einem ewigen Erbe und mit einem Bürgerrecht im Himmel. Und so, diese Wiedergeburt ist etwas selber Übernatürliches und es gibt uns Zugang zu einer übernatürlichen und ewigen Dimension. Ich glaube, das ist, auch wenn wir schon länger gläubig sind, ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu erkennen, was eigentlich diese Wiedergeburt in uns gemacht hat. Die Wiedergeburt ist wirklich etwas Übernatürliches. Wir können es nicht machen. Wir sind aus dem Geist Gottes geboren, steht es in Johannes Kapitel 1, Vers 13. Oder es steht in 2. Petrus 1, Vers 4, dass wir Anteil haben an seiner göttlichen Natur durch die Wiedergeburt. Also das können wir nicht machen, das ist ein übernatürliches Werk Gottes. Wir können glauben und annehmen, aber Gott tut das Werk. Er macht uns zu einem neuen Mensch. Und trotzdem leben wir in einer Dimension, einer Spannung zwischen zwei Dimensionen, zwischen hier und jenseits. Mit sechs verschiedenen Punkten möchte ich diese Zwischenzeit beschreiben. Und am Ende möchte ich ein paar Punkte geben, wie wir eigentlich dadurch handeln sollten. Punkt Nummer 1. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Nach diesem Diskurs in Johannes Kapitel 14 bis 16 hat Jesus ein Gebet zum Vater. Und in diesem Gebet hat er Folgendes gebetet. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Also das ist dieses Spannungsfeld. Durch die Wiedergeburt haben wir jetzt unser Bürgerrecht im Himmel. Wir sind von Gott neu geboren, aber wir leben immer noch in dieser Welt. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Also das, was ewig ist, was auf uns zukommt, sehen wir nicht mit unseren menschlichen Augen. Aber das, was zeitlich ist, das ist, was wir sehen. Und natürlich ist das ein Spannungsfeld, weil jeden Tag wir berühren, wir sehen und schmecken und was weiß ich, wir sind mit tief in diesem Welt irgendwie drin. Aber trotzdem, das ist nicht unsere Heimat. Das ist nicht unsere Bürgerschaft. Und der Autor von der Hebräerbrief hat gesagt, dass wir eigentlich sind wie Fremde und Gäste auf Erden. Oder auch Petrus in seinem Brief hat es auch ähnlich gesagt, dass wir Fremdlinge sind hier auf dieser Erde. Also wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Zweitens, wir sind erlöst, aber die Erlösung ist noch nicht vollendet. Wir sind erlöst, aber die Erlösung ist noch nicht vollendet. Ich lese ein paar, ein Vers aus Epheser Kapitel 1, Vers 13, ist nicht aus der Folie, aber ich fange mit Vers 13 an. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er auch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Und jetzt Vers 14, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind, und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Also, wir sind erlöst, aber diese Erlösung ist noch nicht vollendet. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, das ist wie ein Verlobungsring. Das Wort Arabon, eigentlich, was ist mir gesagt worden, das ist ein modernisches Griechisch, ist das eigentlich ein Verlobungsring. Und der Heilige Geist ist uns gegeben als eine Anzahlung und eine Verheißung, dass Jesus wiederkommt und er wird uns zu sich holen. Wir sind schon fest mit ihm verlobt und das war sehr, natürlich in der jüdischen Kultur, das war verbindlich. Deswegen musste Josef damals sich auch scheiden lassen von Maria. Er wollte sich scheiden lassen von Maria, weil das war schon eine feste, Bündnis. Und wir sind dem Heiligen Geist gegeben worden. Er ist unser, wie ein Verlobungsring, ein Unterpfand, ein Zeichen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir wissen, dass wir jetzt Jesus nicht sehen mit unseren eigenen Augen. Aber in 1. Johannes 3, Vers 2, das habe ich nicht auf der Folie. Es steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht ist offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihn gleichgestattet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden in diese, also im Angesicht des Herrn werden wir in seine, Ähnlichkeit verwandelt. Die Erlösung befasst unser ganzes Wesen. Wenn wir von neu geboren sind, ist unser Geist neu gemacht worden. Also wir sind eine neue Schöpfung. Also mein Körper hat sich nicht unbedingt verändert. Das heißt, durch die Wiedergeburt. Aber mein Geist schon. Und es ist folgendes, unser Geist ist schon neu geboren, unser Sinn ist im Prozess der Erneuerung, das ist, kann man sagen, unser seelischen Bereich, und in der Zukunft wird unser Körper bei der Wiederkunft Jesus verwandelt. Also das heißt, wir sind schon erlöst, wir sind verbunden im Geist mit Gott, wir haben schon Anteil an seiner göttlichen Natur. Aber wir haben das vorher gelesen, zuerst, wenn wir im Himmel sind, werden wir wirklich in die Fülle verwandelt. Das heißt, wir sind in einem Prozess jetzt, aber das wird zuerst vollendet, wenn wir im Himmel sind. Und natürlich unser Körper wird zuerst dann verwandelt. In Römer Kapitel 8, Vers 22 und 23 lesen wir Folgendes. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir aus Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also schon jetzt, aber noch nicht. Wir sind schon erlöst. Wir haben schon den Heiligen Geist. Wir haben schon ewiges Leben. Aber noch nicht ist diese Erlösung vollendet. Es wird eine Zeit kommen, natürlich, wo keine mehr Schmerzen sein, keine mehr Krankheit und so weiter und so fort. Und je älter ich werde, man merkt, also desto mehr, dass der Körper das auch irgendwann braucht. Der dritte Punkt ist, wir haben ewiges Leben, aber leben noch in den begrenzten Rahmen von Raum und Zeit. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7, dass Gott hat seinen Schatz in einem irdischen Gefäß gegeben. Die Naturgesetze gelten immer noch. Aber diese Naturgesetze werden immer wieder durch die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes übertrumpft. Das heißt, dass Gott kann eingreifen zu jedem Zeitpunkt. Zum Beispiel, unser Körper wird also immer schwacher, ja? Also je älter wir werden. Und es geht zugrunde, schreibt Paulus, obwohl unser innerer Mensch erneuert wird. Aber Gott kann auch da angreifen, wenn er will, zu jedem Zeitpunkt. Er kann diese Naturgesetze übertrumpfen und er kann einfach auch Heilung schenken. Und Jesus hat auch da gesagt, also, dass wir hinausgehen sollen und auch die Hände auflegen auf die Kranken und sie werden gesund. Und das ist ein Zeichen von des Reiches Gottes. Das ist ein Zeichen von das, was auf uns in die Zukunft kommt. Er schreibt in Markus Kapitel 16, diese Zeichen werden aber sie begleiten, die gläubig geworden sind. Und deswegen, wir dürfen und können für die Kranken beten, aber haben nicht diesen absoluten Anspruch, dass alle geheilt werden. Auch wenn jemand geheilt wird, wird er wieder sterben. Verstehst du, was ich meine? Wir leben in einer Welt, also unser Körper wird zugrunde gehen. Wir werden irgendwann sterben, wenn vorher Jesus nicht kommt. Aber wir haben eine Hoffnung auf die Zukunft, wenn auch wir einen neuen Körper bekommen. Punkt Nummer 4. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber Jesus hat die Welt überwunden. Johannes Kapitel 16, Vers 13. Dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jens hat von diesem Frieden heute Morgen gesprochen. Jesus hat gesagt, Friede gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Und wir dürfen diesen Frieden haben in Jesus Christus, weil er die Welt überwunden hat. Und egal welche Spannungen, wie Jens schon vorher gesagt hat, in denen wir uns befinden, wir wissen, dass Jesus die absolute Kontrolle hat über die Geschichte dieser Welt. Wir wissen, dass die Sonne scheint auf die Gerechte und die Ungerechte, auch die Alltagssorgen. Wir wissen auch, dass Christen werden verfolgt und heutzutage gibt es mehr verfolgte Christen als je zuvor. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir auch mehr und mehr Widerstand erleben werden in unserer westlichen Gesellschaft. Das leben wir schon. Es ist ein raues Wind, die gegen uns kommt. Und wenn wir gewisse Standpunkte halten werden in die Zukunft, ich bin sicher, dass wir da auf jeden Fall mindestens gecancelt werden. Vielleicht Jobs verlieren, was weiß ich. Das ist das Mindeste. Aber wir wissen zum Beispiel, was auch neulich in Finnland passiert ist mit dieser eine Abgeordnete, die einfach einen Bibelvers zitiert hat und würde praktisch vor Gericht gebracht werden. Also das kann auf uns zukommen. Aber wir sollten trotzdem getrost sein, weil Jesus die Welt überwunden hat. Punkt Nummer 5. Das Reich Gottes ist in unserer Mitte, aber noch nicht vollendet. Als die Pharisäer Jesus gefragt haben, wann das Reich Gottes kommt, hat er in Lukas Kapitel 17, Vers 21 Folgendes gesagt. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Durch die Wiedergeburt haben wir Zugang zu Gottes Reich. Und in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, wird Gottes Reich so gebaut, dass Jesus baut sein Reich durch veränderte Herzen. Das heißt, dass wenn wir uns verändern und das Reich Gottes wird in unser Leben etabliert. Und je mehr Menschen also verwandelt werden in Jesus Christus, desto mehr wird Gottes Reich wachsen. Es wächst jetzt nicht durch politische Macht, nicht durch, sondern Mächte nicht durch Krieg oder sonst was, aber es wächst im Herzen von Menschen in dieser Zwischenzeit. Und so wissen wir, dass ja, also das Reich Gottes ist schon da, aber nicht in seiner Fülle. Deswegen auch beten wir, Jesus hat uns so gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das wollen wir auch sehen, dass Jesus Reich in uns wächst. Und mein sechster Punkt heute Morgen zum Thema dieser Zwischenzeit: Die Gemeinde als zukünftige Braut ist mit Jesus verbindlich verlobt, aber noch nicht mit Jesus verheiratet. Habe ich schon vorher erwähnt. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Jesus geht jetzt, bereitet eine Wohnstätte für uns. Er bereitet ein Haus bei seinem Vater. Und irgendwann wird die Posaune schallen und wir werden zu Jesus kommen und werden also aus Gemeinde wird Braut Jesus werden. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 21, Vers 2 bis 4. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist da, wo wirklich diese Verheißungen vollendet werden. Das ist da, wo dieses Erlösungswerk vollendet wird. Das ist da, wo diese Zwischenzeit zu Ende kommt und wir in die Fülle die Verheißungen von Gott, in die Fülle von Verheißungen von Gott leben werden. Und ich glaube, die Frage ist, wie leben wir jetzt in diese Zwischenzeit? Und jetzt möchte ich wieder zurückkommen auf 1. Petrus, Kapitel 1. Und Petrus schreibt diesen Brief an die Christen dort, weil sie sind auch in Bedrängnis. Und er will sie einfach auch vorbereiten und ermutigen in ihrer Situation. Und sie waren auch jetzt schon als Juden teilweise in die Diaspora. Diese Gemeinde, wo er jetzt schreibt, das findet sich in Asien, in der jetzigen Türkei. Das war jetzt nicht in Jerusalem. Das ist da, wo das Evangelium also weiter verbreitet worden ist. Und diese Menschen lebten irgendwie außerhalb von Jerusalem. Aber er schreibt sie auch an als Menschen, die Fremdlinge sind. Nicht nur, weil sie im Ausland gewohnt haben, teilweise für die Juden, aber auch für die Nichtjuden, die dort gelebt haben. Sie lebten als Fremdlinge, indem sie auf dieser Welt leben und nicht, obwohl sie Himmelsbürger sind. Und er schreibt Folgendes in 1. Petrus 1, Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Also, wir sollten wachsam sein, wir sollten nüchtern sein. Und unsere gesamte Hoffnung auf Jesus setzen. Und das ist gerade ein Spannungsfeld für uns, weil wir leben hier in dieser Welt. Es ist so leicht, dass wir unsere Hoffnung setzen auf ein Haus bauen oder meine Karriere oder mein Bankkonto oder irgendwie, was weiß ich. Es gibt so viele Sachen, worauf wir unsere Hoffnung setzen können. Aber steht hier, unsere Heimat eigentlich ist im Himmel. Und wir sollten uns wirklich unsere ganze Hoffnung auf Jesus und sein Kommen ausrichten. Wir sollten ganz nüchtern sein, mit klarem Verstand und zielgerichtet sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu erkennen, wir sind nicht Opfer. Wir sind nicht Opfer jetzt, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen in diese Welt. Wir sind Auserwählte und wir sind Gesandte. Wie sollten wir uns leben? Ich glaube, mein Punkt Nummer eins, wir sind als Botschafter des Himmels in die Welt hinausgesandt, um das Evangelium zu verkündigen. Johannes Kapitel 17, Vers 18, dieses hohe priesterliche Gebet wieder. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also Jesus sagt, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt, und ich sende sie in die Welt hinein. Also wir sind beauftragt. Wir sind als Beauftragte hier in der Welt. Nicht als Opfer, nicht als Leidende, sondern als Gesandter. Wir sind hinausgesandt in diese Welt hinein. Zweitens, wir sollen nicht nach dem Maßstab dieser Welt leben, sondern durch die Erneuerung des Sinnes und die Kraft des Heiligen Geistes, wir sollten verändert werden, um Jesus ähnlicher zu werden. Das lesen wir in Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gütige und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also das heißt, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen. Wir geben uns unser ganzes Leben als lebendiges Opfer zu Jesus. Wir lassen unseren Sinn erneuern durch das Wort Gottes. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Deswegen auch hat Petrus gesagt, wir sollten nüchtern sein, mit klarem Verstand. Also wir dürfen einfach, auch was unsere Gedanken betrifft, wir dürfen sie lenken. Wir dürfen sie gefangen nehmen in Jesus Christus, wie es steht in Korintherbrief. Also wir lassen unsere Gedanken einfach nicht freilauf. Aber wir werden sie ausrichten auf Gott. Und das sind Entscheidungen, die wir auch treffen können. Und mein dritter und letzter Punkt heute Morgen. Wir sammeln Schätze im Himmel, indem wir investieren in das, was ewigen Bestand hat. In was investierst du? Was ist das, wo du deine Zeit, deine ganze Energie, deine Finanzen, wo investierst du sie? Hat das ewige Bestand in dem das, was du investierst, oder auch nicht? Das lesen wir in Matthäus Kapitel 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und das ist die Aufforderung von Jesus, also dass wir unsere Schätze im Himmel sammeln. Was hat ewigen Bestand? Was nehmen wir mit nach dem Tod? Wo investieren wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie? Natürlich, wir müssen auch arbeiten. Wir sind in dieser Welt. Wir müssen auch dort Energie geben. Und wenn man einen normalen Job hat, natürlich, das muss man auch da viel Zeit investieren, auch viel Energie. Und das ist auch gut so. Aber die Frage ist eigentlich, wo trotzdem darüber hinaus, wo sammeln wir unsere Schätze? Und mein Gebet ist heute Morgen, dass wir sagen können, wie Paulus damals, wo er am Ende seines Lebens gekommen ist, wo er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, eine Krone der Gerechtigkeit liegt für mich bereit. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir sind noch auf dieser Erde, aber wir setzen unsere Hoffnung auf die Zukunft. Jesus kommt wieder und wir freuen uns darauf. Wir richten unsere ganze Hoffnung darauf hin. Und so mein Gebet ist heute Morgen, dass wir das auch tun, dass wir wirklich so leben und dass wir uns, dass Gottes Reich auch in uns wachsen kann. Wir wissen nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Es gibt viele Zeichen momentan, die darauf deuten, dass es bald kommen könnte. Also, aber wir wissen nicht. Gott kann eingreifen in die Geschichte irgendwie, wo Sachen sich noch ändern oder auch noch weiter verzögern. Wir wissen nicht genau. Aber egal. Eigentlich, seitdem Jesus auferstanden ist, seitdem Jesus im Himmel aufgefahren ist, leben wir in den letzten Zeiten. Nach der Definition der Bibel. Wir leben in den letzten Tagen. Und so, lass uns einfach uns dazu ausrichten. Amen.